Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist Andreas Köhn. Andreas, grüß dich.
Hallo.
Für uns beide ist
gerade ein Déjà-vu.
Ein Déjà-vu. Das war genau der Hashtag, den es jetzt benötigte. Kurz zur Erklärung. Der Andreas saß vor ein paar Monaten schon mal hier bei mir im Wohnzimmer auf der Couch. Und da haben wir ein sehr offenes und persönliches Gespräch geführt über sein Leben, über seine Tätigkeiten, wie viel ihm Tätowieren bedeutet und so weiter und so fort. Problem für euch da draußen ist, ihr habt das noch gar nicht gehört, weil ich es noch nicht veröffentlicht habe. Der Andreas war nämlich in letzter Zeit podcastmäßig nicht so ganz unaktiv, würde ich es mal so bezeichnen. Du warst beim Steph Bastian bei Tattoo Tales zu Gast. Mhm. Du warst zu Gast bei No Lies Just Bullshit, was ihr in Amerika aufgenommen hattet, ne? Während der Pagoda City
Convention. Nee, das war die Sammler- und Tattoo-Convention, Tattoo-Museums-Convention in North Carolina.
Okay.
Also gar keine echte Tattoo-Convention, sondern eher so ein Treffen von Sammlern und Ausstellern.
Genau, da wurde ein Podcast mit dir aufgezeichnet. Und das ist halt der Grund, warum ich unseren Podcast, den wir halt am 7. September 2019, vor ein paar Monaten, ich weiß das so genau, weil ich einen Tag später Geburtstag habe, da kann ich selbst ich mir noch merken, aufgezeichnet haben, habe ich den so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte so, komm, da war es ein bisschen präsent. Aber vor 2-3 Wochen hast du mich dann kontaktiert, und zwar, weil eine Aktion ins Leben gerufen wurde, eine Petition.
Petitionsaufruf.
Petitionsaufruf. Und zwar geht es darum, Tattoo-Farben zu retten. Was damit auf sich hat, da gehen wir gleich noch ins Detail. Ich fand es total spannend, weil ich eh schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, mal eine Folge zu machen über den Status, den Tätowieren oder Tätowierung im Jahr 2019 mittlerweile innehaben. Wer da jetzt mittlerweile versucht mitzumischen oder bereits mitmischt, Leute, die damit vielleicht gar nicht allzu viel am Hut haben. Über all das wollen wir heute mal, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, das in aller Ausführlichkeit, weil es ist ein unglaublich komplexes und großes Thema, zu thematisieren. Aber den Einstieg würde ich tatsächlich wählen oder damit beginnen einfach, dass du uns mal so ein bisschen an die Hand nimmst und uns mal kurz erzählst, Tattoo-Farben retten, worum geht's da? Was ist überhaupt der Hauptgrund für diese Kampagne? Was ist der Status quo?
Also diese Tattoo-Farben retten Kampagne, mit der ich jetzt vom Prinzip her gar nichts zu tun habe als einer von den Hintermännern, sondern es liegt mir natürlich nur am Herzen, weil ich natürlich auch sehr genau weiß, wie wichtig das ist. Es geht halt darum, dass wir haben ja seit, ich glaube 2012, wenn ich mich nicht irre, gibt es ja die Tätowiermittelverordnung in Deutschland. Da man sich, das ist auch wieder ein Thema, zu dem wir hoffentlich später kommen, sich mal wieder die Mühe nicht machen wollte, sich mit dem Thema Tätowieren wirklich auseinanderzusetzen, hat man die Tätowiermittelverordnung an die Kosmetikmittelverordnung angehängt.
Was absurd ist.
Ganze, genau, das fängt schon mal damit an, dass es relativ absurd ist, aber es ist natürlich schon einfach. Es gibt bei der Kosmetikverordnung immer eine Negativliste. Das heißt, eine Liste von Stoffen, die in Kosmetik nicht verwendet werden dürfen.
Sprich, die hautschädlich sind.
Ne, das gibt es unterschiedliche Sachen. Es gibt natürlich jetzt auch verschiedene Listen. Eine Liste für Haarfärbemittel, eine Liste für Schminke. Da gibt es verschiedene. Damit man es sich wieder einfach machen konnte, hat man einfach alle Negativlisten an die Tätowiermittelverordnung drangehängt, weil man sagt, was ja für die Kosmetik nicht gut sein, gut ist, kann ja fürs Tätowieren schon mal gar nicht gut sein. Damit kamen gewisse Pigmente auch in Verruf. Das ist natürlich eine Sache auf deutscher Ebene, aber jetzt hat sich die REACH, diese europäische Association für Chemicals, die sich damit beschäftigt, also für Verbrauchersicherheit in Europa, die sich halt einfach mit Chemikalien und Stoffen beschäftigt und wie weit die für was verwendet werden dürfen.
Die sind beauftragt von der EU, soweit ich das.
Ja, genau.
Ja.
Das ist eine EU-Geschichte.
Ja.
So, jetzt sind die natürlich über diese ganze Sache, sind dieses Blau und das Grünpigment, über das jetzt alle reden, sozusagen in Verruf geraten, obwohl es gar keine wissenschaftlichen Beweise für das Problem gibt. Also ganz ehrlich gestanden, das wird jeder Tätowierer, der schon ein bisschen länger tätowiert, bestätigen können. Grün und Blau sind eigentlich immer schon die harmlosen Pigmente gewesen. Sind auch die Pigmente, die am längsten halten. Also das heißt, wenn man Sailor Jerry Rücken sieht.
Wenn man sich ganz alte Tätowierungen anguckt, von vor fast 100 Jahren, da ist immer irgendwo grün und blau. Ne?
So, also es sind eigentlich sehr, sehr stabile Pigmente und mir sind auch keine grün oder Blau-Allergien bekannt. Habe ich noch nie von gehört. Es gibt natürlich schon mal Leute, die reagieren ein bisschen auf ein Grün, aber dann ist da vielleicht ein Gelb mit drin und das Gelb war nicht in Ordnung. Dann hat man halt das. Aber dieses Blau und Grün ist natürlich ausgerechnet diese Pigmente, die eigentlich meiner Meinung nach die harmlosesten von allen sind. Und um die geht's jetzt. Das ist, wenn die was gefunden hätten, was jetzt wirklich dazu führt, dass man sagt, ja, diese beiden Pigmente sind nicht in Ordnung, die wollen wir jetzt verbieten, dann würde ich ja sagen, okay, hat man untersucht, wir haben jetzt das Problem, jetzt müssen wir uns auseinandersetzen. Das Problem ist, wird aber einfach überhaupt nicht erwähnt, es wird auch gar nicht begründet. Diese Petition, und das ist natürlich jetzt der Punkt, die viele Leute auch missverstehen, es geht bei dieser Petition nicht darum, dass man unterschreibt, um etwas zu erlauben, was aber eigentlich schlecht ist, sondern es geht bei dieser Petition darum, dass man die Möglichkeit hat, seine Sache vorzutragen.
Dass man überhaupt eine Stimme hat.
Damit man überhaupt eine Stimme bekommt.
Dass das nicht irgendwo von irgendwelchen Kommissaren, Gott weiß, wo sie sitzen, beschlossen wird, Blau-Pigment, Grün-Pigment ist ab jetzt verboten und dann ist die Kacke am Dampfen.
Also es geht hier gar nicht darum, dass man irgendeinem Supplier sein Brot erhält, sondern es geht wirklich darum, dass wir da überhaupt angehört werden, dass wir dieses Thema überhaupt mal diskutieren können. Und dieses Thema zu diskutieren ist natürlich, hat jetzt grundsätzlich ist diese Geschichte mit den beiden Pigmenten jetzt eine Sache, aber es geht natürlich grundsätzlich darum, dass das Tätowieren gerade, also das sind viele Leute.
Ich muss einmal kurz reingrätschen, vielleicht für diejenigen, die nicht so im Thema sind, da denkt man so, ja, dann gibt es halt demnächst keine Tätowierung mit Blau und Grün mehr. So würde das Tätowieren davon untergehen. Aber es ist ja so, dass diese Pigmente, dieses Blau und Grün, du brauchst das ja für die Herstellung oder andere, die Herleitung ganz anderer Farben.
Ja, ja, ist, glaube ich, 66% aller Farben.
Ja.
Also nehmen wir jetzt mal Schwarz raus, aber 66% aller Farben wären dann weg.
Okay. Also zwei Drittel, ja.
Naja, weil wir dürfen nicht vergessen, Blau ist auch eine Mischfarbe für Lila.
Genau.
Also das heißt, 66% aller Farben werden weg. Und natürlich, jetzt gibt es wieder kluge Leute, die sagen, oh, ich mag eh keine farbigen Tattoos. Wie ich gerade schon sagte, es geht ja größtenteils um, es geht ja darum, dass wir, dass nicht über unseren Kopf irgendwas entschieden wird, sondern dass man halt diese Dinge wissenschaftlich erarbeitet und nicht aus irgendwelchen Mhm. Ne, ich meine, so ein, zu untersuchen, ob ein Stoff zum Beispiel, ein Pigment, gefährlich ist fürs Tätowieren.
Absolut,
das ist ja
legitim.
Keine Sache, die ist nicht in 10 Minuten gemacht.
Ah, okay.
Das ist ein Riesenaufwand.
Ja.
Das kostet richtig, richtig viel Geld.
Mhm. Vor allem ist es natürlich eine Langzeitstudie.
Das ist eine Langzeitstudie.
Richtig lang.
So, und wir haben ja schon immer, waren ja immer schon darum bemüht, eigentlich uns damit auseinanderzusetzen, dass das halt, dass wir da anders wahrgenommen werden. So, jetzt bin ich ja auch beim DOT, beim Deutschen Organisierten Tätowierer. Wir haben ja schon sehr, sehr lange sehr, sehr viel gemacht auf der Ebene und haben eigentlich auch eine sehr, sehr gute Stimme in der Politik. Also werden auch immer wahrgenommen da und man redet mit uns. Aber man muss natürlich sagen, dass das jetzt A, eine europäische Sache ist. Also fangen wir nochmal mit der Petition an. Die Petition kommt durch. Wir werden angehört. Können unsere Argumente liefern, man redet, es wird eine Entscheidung getroffen und dann kann es passieren, also dann ist unsere Hoffnung, dass Deutschland in dieser Verabschiedung sich dann gegen dieses Gesetz entschließt.
Mhm.
Das Gesetz ist in Europa, ein Gesetz, was in Europa beschlossen wird. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Anfang für uns, aber es ist halt im Endeffekt wichtig, weil wenn es keiner macht, dann macht es halt auch keiner. Das heißt, wir werden dann es wird einfach auf uns
einprasseln.
Es wird, wir werden keine Stimme haben.
Mhm.
Eine andere Sache dabei ist natürlich die, wie gesagt, wenn man jetzt über Farben redet, dass, wenn man einmal diesen Punkt hat, dass das Tätowieren einfach von oben reglementiert wird, ohne Einflussnahme von uns,
von Tätowieren,
dann werden die uns alles andere auch verbieten. In Frankreich war mal eine Diskussion, ob man schwarz verbietet.
Mhm.
Hat dann lustigerweise der DOT aus Deutschland, hat denen mit Argumenten geholfen und mit Untersuchungen, dass die dann halt gegen vorgehen konnten. Aber schwarz ist zum Beispiel, jetzt denken alle, ja, schwarz ist ja schwarz und ist ja alles andere, ist eh doof. Aber auch schwarz hat schon in der Kritik gestanden.
Sag mal, du hast gerade gesagt, es gibt diese Studie einfach nicht, die belegt, dass genau die angeführten Pigmente, ich glaube, es ist Blue 15 und Green 7, ist das richtig?
Das kann sein.
Ja, so. Dass sie einen negativen Einfluss auf den Körper haben oder auf den Träger oder was auch immer, auf die Haut. Warum wird sowas dann trotzdem auf den Weg gebracht? Wer könnte da, meinst du, da hat irgendjemand ein Interesse dran, dass das so ist? Oder was könnte das ausschlaggebende Argument sein, das einfach auf den Weg zu geben? Das erschließt sich mir nicht.
Ich glaube, ganz ehrlich gestanden, dass da keiner jetzt besonders hintersteckt, sondern es ist halt so, Tätowieren ist so schön, wie man so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja.
Jetzt fordert die Gesellschaft aber auch Verbraucherschutz, Transparenz. So. Vorher hat es keinen interessiert. Die Punker und Rocker, die in den 80ern in den Tattoo-Laden gegangen sind, die haben nicht gefragt, ob irgendwas, ne? Das war einfach klar, Tätowieren ist wie Drogen nehmen. Das ist nichts Gutes, aber man macht es halt, weil es cool ist. So, jetzt sind die Tätowieren ist natürlich unendlich gewachsen. Und die Menschen, die sich jetzt tätowieren lassen, sind zum größten Teil einfach anders als die sich früher tätowieren lassen. Das heißt, die haben natürlich auch einen anderen Anspruch.
Mhm.
Und diesen Anspruch haben natürlich die Politiker auch erkannt.
Ja.
Warum die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, ob die sich profilieren wollen oder irgendwas, aber es geht ja um Verbrauchersicherheit.
Mhm.
So, und jetzt sind ja aber lustigerweise wir Tätowierer gar nicht der Sache negativ. Wir wollen ja, wir wollen ja gesunde Kunden haben, wir wollen ja keinen Kunden irgendwas antun. Das heißt, wir sind ja selber daran interessiert.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel der DOT diese DIN-Norm ins Leben gerufen hat, mit seinem eigenen Geld halt eine DIN-Norm für Sicherheit und Hygiene in Tattoo-Studios erstellt hat.
Mhm.
Die jetzt von der Politik auch angenommen worden ist.
Mhm. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein.
Sagen wir mal so, in der Politik wurde schon sehr wohlwollend formuliert, dass es erstaunlich ist, dass eine Branche sich so sehr reglementieren würde.
Ja.
Mhm. So, und das ist jetzt die nächste Sache mit diesen Farbenrettengeschichten.
Ja. Mhm.
Da geht es ja nicht nur darum, dass jetzt man einmalig diese Farben rettet, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dass man einen neuen Standard für Pigmentsauberkeit erstellt.
Ja.
Und das kommt auch wieder aus dem Tätowieren. Das kommt nicht von dem.
Mhm.
Also man muss dazu ja auch sagen, dass die Leute, die jetzt darüber entscheiden, ja gar keine Ahnung von Tätowieren haben und auch gar keine Ahnung von Tätowierpigmenten haben.
Ja.
Die haben ja gar keine Ahnung davon. Denen wird nur gesagt, ups, da könnte was gefährlich sein, jetzt müssen wir was tun. Das ist ja, von denen weiß ja keiner, ob dieses Blaupigment ein Problem ist. Hm. Das Blaupigment ist ein Problem, wenn man sich damit die Haare färben würde, weil es die Kopfhaut färbt.
Aber das will man ja genau beim
Aber Tätowieren. Das ist ja nichts Negatives. Ja, ne? Ja, so. Ja, ja. Aber es ist natürlich so, die haben ja gar keine Ahnung davon. Das heißt, den ganzen Aufwand, den die betreiben müssten, damit die überhaupt Ahnung davon haben, vielleicht wollen sie nicht betreiben, vielleicht weil es auch einfacher ist und es ist ja auch keiner, der sich wehrt.
Müssen diese Leute wie dich als Berater einstellen.
Der DOT ist unglaublich kompetent, wenn es um so Sachen geht und macht da unglaublich viel. Diese DIN-Norm zum Beispiel, die ist besser als das, was die Gesundheitsämter von uns fordern. Und jetzt ist es so, dass die Gesundheitsämter diese DIN-Norm sozusagen übernehmen. Hat den DOT, weiß ich was, 40.000 Euro gekostet, das zu erstellen. Also wir sind ja alle daran interessiert, unsere Branche, unser Handwerk zu verbessern.
Genau.
Und es ist natürlich auch so, weil du eben sagtest mit Langzeitstudien.
Das kostet halt richtig Asche.
Es hat mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es ging halt mal darum, wenn es Studien gäbe, dann wäre das ja gut. Und dann wurde aber von unserer Seite gefragt, ja, wie soll so eine Studie aussehen? Ja, hätten Sie jetzt über 30 Jahre diese Tätowieren aufgeschrieben, mit welchen Farben Sie welche Erfahrungen gemacht haben, dann hätten wir jetzt eine Langzeitstudie. Und es ist ja auch genau das, was wir haben. Ne? Tätowieren hat sich immer reglementiert. Kam eine neue Farbe auf den Markt, gab es mit der Farbe Probleme.
War die weg vom Markt.
Dann war die weg vom Markt, aber schneller als du gucken konntest, einfach aus dem Grund, weil die Tätowierer untereinander reden.
Ja.
Es war schon immer ein sehr großer Austausch und das heißt, das Tätowieren hat ja in sich eigentlich auch immer gut funktioniert.
So ein selbstreinigender Prozess sozusagen. Es reinigt sich aus sich selbst heraus.
Richtig. Und das war ja auch eigentlich immer eine der großen guten Eigenschaften des Tätowierens. Bis zu dem Punkt, wo das Tätowieren so groß geworden ist, dass viele jüngere Tätowierer sich dieser Sache gar nicht mehr bewusst sind. Also so dieses Gefühl von Gemeinschaft, von wir lassen uns von außen nicht zum Beispiel früher war ganz klar, ein Supplier ist besser jemand, der auch Tätowierer ist. Da hat eine gewisse Ethik, man hat gewisse Ansprüche an den Supplier und also so Sachen halt. Das sind ja Sachen, das interessiert heute keinen. Es gibt heute Firmen, die sich da einmischen, die nichts mit Tätowieren zu tun haben. Die riechen einfach das Geld, was natürlich jetzt auch im Tätowieren ist.
Ja. Ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar bei der Tattoo-Farben retten Kampagne, da geht es, ich glaube, das Ziel ist 50.000 und eine Stimme zu bekommen. Das braucht man, um was zu erreichen?
Dass man gehört wird tatsächlich, dass man einfach sein Anliegen vortragen kann. Ja. Es gibt ja eine Unterschriftensammlung, die ist wohl aber nicht verbindlich. Das heißt, da kannst du 100.000 sammeln, das heißt nicht, dass du gehört wirst. Bei einer Petition online, so wie es hier ist, ist es aber so, dass du dann gehört wirst. Und das ist ja das Einzige, was wir tatsächlich wollen. Wir wollen ja nur gehört werden, weil es gibt einfach, wir haben ja auch Argumente und wir haben auch Chemiker und Wissenschaftler auf unserer Seite, die Sache ja auch positiv unterstützen. Und es ist ja zum Beispiel auch gar nicht so, dass es da wahnsinnige Erkenntnisse darüber gibt, wie gefährlich das ist.
Ja.
Ne, also es ist eine schöne Sache zum Beispiel, bei dieser Tattoo-Konferenz in Berlin, da gab es ja auch...
Was war das für eine Konferenz?
Das war so ein Tattoo-Gipfel, hieß es. Das war so ein Zusammentreffen von Tattoo-Verbänden, Politikern und sowas.
Alles. Wann war der?
Boah, das ist ein Jahr her ungefähr.
Okay, vor einem Jahr,
Vielleicht, sowas in dieser Richtung. Und da waren ja auch Vertreter der Krankenkassen. Es ist so, dass zum Beispiel die Probleme, die durch Tätowierungen auftreten, sind so gering, dass es statistisch noch nicht mal erfasst ist.
Ja.
Also das heißt, es gibt ja gar keine Erkenntnisse darüber, dass ständig Menschen erkranken wegen Tätowierungen.
Ja, ja, ja.
Also all die Dinge, das ist ja alles nicht...
Ich glaube, bei der Krankenkasse heißt es vernachlässigbar.
Ja, ich glaube, das waren 250.000 Euro im Jahr an Ausgaben. Davon waren aber 90% waren für Implantate und Piercings und Dinge, die halt einfach überhaupt nichts mit Tätowieren zu tun haben. Also 10%.
Was aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich wieder von denen in einen Topf geschmissen wird.
Genau, das wird natürlich immer in einen Topf geschmissen, aber wenn man jetzt mal das alles rausrechnet, hieß es dann so um die 25.000 Euro im Jahr.
Wahnsinn.
In der Bundesrepublik
Deutschland. Ich meine, wie viele Deutsche sind tätowiert? 15 Millionen, 10 Millionen?
Also es ist lächerlich.
Ja, Wahnsinn.
Und es ist halt so, dass die Krankenkassen selber sagen, es ist überhaupt nicht statistisch erfassbar.
Ja. Ja.
Also wir reden ja nicht darüber, dass wir jetzt auf einmal irgendwie das ganz fiese Ding gefunden haben, sondern es gibt ja gar keine, es gibt so wenig oder gar keine Erkenntnisse darüber, auch diese ganze Krebsgeschichte, die immer wieder ist. Es gibt ja gar keine Erkenntnisse darüber. Es gibt keine einzige Erkenntnis darüber, dass zum Beispiel irgendwie Tätowieren Krebs verursacht.
Ja.
Also die können ja noch nicht mal, wenn man sie danach fragt, können sie ja noch nicht mal sagen, welchen Krebs man dann kriegt. Mhm. Ne, während jetzt, nehmen wir mal das Rauchen. Rauchen ist uns allen bewusst.
Ja.
Ist da auch nachgewiesen.
Milliarden im
aber die Zigaretten stehen immer noch im Regal.
Ja.
Ne, warum das so ist, dann müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist natürlich die Lobby. Ne?
Ja. Könntest du dir, ich setze mir mal meinen imaginären Aluhut auf. Und werf mal ein Szenario in den Raum. Wir haben es ja schon anklingen lassen, dass mittlerweile beim Tätowieren Leute mitmischen wollen oder schon, das schon tun, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die finanziell ein ziemlich dickes Polster haben, sei es jetzt Pharmaindustrie oder was auch immer. Könntest du dir vorstellen, dass da irgendwer ein Interesse daran hätte, diese beiden Pigmente, dieses Blau, dieses Grün, über das wir jetzt gesprochen haben, erstmal jetzt vom Markt zu nehmen und dann ganz zufälligerweise in nicht allzu langer Zeit mit genau den gleichen Farbpigmenten auf den Markt kommen und sagen, die sind jetzt aber sicher, ihr müsst sie nur alle von uns kaufen.
Ja, ich sag mal so, ich glaube es eher nicht, weil das Problem ist, die Farbpigmente werden ja, es gibt ja nur wenige Firmen auf der Welt, die Farbpigmente herstellen.
Mhm.
Und die sind mal so gar nicht an Tätowierungen interessiert. Ganz im Gegenteil.
Okay.
Bis
warum,
zu einem,
warum nicht? Weil, also.
Da geht es ja auch wie immer um Haftbarkeiten.
Mhm.
Ne? Und mal abgesehen davon, die Mengen, also egal. Wenn wir jetzt die riesigen Tattoo-Firmen, Tattoo-Farbfirmen zusammennehmen, sowas wie Intense oder.
Ja.
Na, wie heißt es schon? Eternal, so Riesenfirmen nehmen.
Ja.
Das, was die an Pigmenten kaufen, ist lächerlich.
Im Gegensatz zu normalen Farbherstellern.
Das heißt,
oder,
es ist für die weder eine Industrie, die interessiert, und auf der anderen Seite aber halt auch eine ganz schwierige Industrie, ganz schwierige Branche wegen Haftungen und, ne?
Okay.
Ich glaube, dass die da weniger interessiert sind, dass.
Weil der Tattoo-Markt einfach gar nicht diese Massen an Pigmenten abnimmt.
So, das, was jetzt aber, wenn wir jetzt, nehmen wir mal jetzt irgendeine große Firma, die jetzt zum Beispiel, Kosmetikfirma, die sich jetzt zum Beispiel überlegt hat, wir stellen Tätowierfarben her.
Ja.
Wenn die natürlich irgendwann so weit sind, dass die Tätowierfarben hergestellt haben, dann will ich nicht ausschließen, dass die mit ihrer Macht, die sie haben, eine Lobby, dass die halt natürlich dann vielleicht auch irgendwas durchsetzen können.
Ja.
Was nicht gerade gut fürs Tätowieren ist, weil die sagen, wir wollen jetzt unsere Farben verkaufen.
Mhm.
Das will ich gar nicht ausschließen.
Ja.
Und es ehrlich gestanden gab es sogar schon ähnliche, ich sag mal,
Tendenzen
sogar aus dem Tätowieren. Mhm. Wo jemand, der, sage ich jetzt mal, die Farben erneuern wollte oder beziehungsweise zum Beispiel eingeschweißte Farbkäppchen mit Farbe drin, so Einweg-Farbkäppchen mit Farbe drin verkaufen wollte, weil er derjenige war, der so eine Maschine besessen hat.
Okay, und der dann quasi dann hat sein eigenes einmal, Monopol erschaffen wollte, ja?
Ne, auf einmal so eine Hysterie.
Ja.
Ne, also dann, also sowas zum Beispiel kann man natürlich machen, das muss ja gar nicht von außen kommen, kann ja sogar aus dem Tätowieren kommen. Aber man kann nicht natürlich nicht ausschließen, dass wenn eine so eine große Firma dann irgendwann dann tatsächlich mal ihre Tätowierfarben hergestellt hat, dass die dann natürlich ihre Macht einsetzen. Und das wäre natürlich wirklich katastrophal.
Was klassischer Lobbyismus ist.
Klassischer Lobbyismus. Ja, und wollen wir ehrlich sein, ne? Es ist, wenn man lang genug drüber nachdenkt, fallen eigentlich ein paar Sachen ein, wo Dinge, die eigentlich gut waren, schlechter wurden, weil sich die falschen Leute sich das unter den Nagel gerissen haben. Ne?
Ein Beispiel?
Oder müsstest du dann Namen nennen oder so und.
Na, ich sag mal so, im Tätowieren war es ja bisher gar nicht so. Aber ich meine jetzt in der Welt generell, ne?
Okay.
Also es wird irgendwas
Verschlimmbessert,
mhm. weil es ist zu einer Geldquelle geworden ist. Also ich muss dazu sagen, diese Tendenz, dass sich von außen Kräfte ins Tätowieren reindrücken, ist natürlich kein altes Thema. Das gibt es in den USA schon seit geraumer Zeit. Also Es gab eine Kapitalgesellschaft, Bunker Hill Capital, die haben sich aber inzwischen ihren Markt, ihren Marktanteil weiterverkauft. Die haben Tattoo-Firmen, also Firmen, die Tattoo-Sachen herstellen, aufgekauft. Mhm. Ne, da, also ich könnte Namen nennen, wenn ich soll. Ist nicht das Problem für mich. Die haben halt ganz viel aufgekauft. Ne? Das ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel in der ganzen Skateboard- und Snowboard-Geschichte. Ne? Es ist, da gehören auch Vans-Schuhe, gehört ja nicht dem Mr. Vans, sondern das gehört irgendeiner Kapitalgesellschaft, genauso wie irgendwelchen anderen Firmen. Das sind dann, wie nennt man das, das Portfolio der Kapitalgesellschaft. Mhm. Und so ist es in den USA inzwischen auch schon. Es gibt also diverse Firmen, die gar nicht mehr den ursprünglichen Besitzern
Spirit.
Gehören.
Ja, oder, ja,
die teilweise zwar teilweise noch leiten, aber denen nicht mehr gehören. Das ging halt überall. Also ich kenne diverse Leute, die Tattoo Supplies hatten, die schon Millionenbeträge geboten bekommen haben, um dass die Sachen aufgekauft werden. Ne?
Wahnsinn.
Das ist in Amerika, das ist ein Riesending. Ne? Also ob es denn so Firmen sind wie Tetsoul, Critical, ja. Kingpin, mhm. sind alle aufgekauft. Die gehören alle irgendwelchen alten, weißen, reichen Männern, die ihren Kindern verbieten, sich tätowieren zu lassen. Denen gehört dann aber das Tätowieren. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist natürlich nur der Anfang. Ne? Ich meine, die sind ja nicht dumm. Die sagen ja nicht, oh, ich möchte jetzt gerne Tattoo-Firmen kaufen, weil damit kann ich auf dem Golfplatz angeben, sondern das ist Business.
Ja,
da sagt einer, da macht sich gerade ein neuer Markt, geht auf, der ist interessant. Lass mal gucken, dass wir uns da ein paar
dass wir uns positionieren.
Richtig.
Mhm. Ja. So, Andreas, ich merke schon, du willst da unbedingt hin, ins ganz große Becken. Da kommen wir auch hin. Ich muss aber noch mal einen kleinen Schritt zurück machen auf die Farbengeschichte, die jetzt erstmal in Deutschland hier das Thema oder die Problematik ist. Dahinter steckt ja die ECHA oder ECHA, das ist die Europäische Chemikalienagentur. Die sitzen, glaube ich, in Finnland. Ich habe den tatsächlich vor 2 Wochen, als wir da so mal kurz drüber gesprochen haben, ob wir da eine Episode zu machen sollen, habe ich denen mal eine E-Mail geschrieben, hab die gefragt, so, ob es da irgendeinen Ansprechpartner gibt oder ob man da direkt mal mit denen sprechen kann. Und vor allem wollte ich mal wissen, wer entschieden hat, dass Haarmittel oder Haarfarbenmittel oder was auch immer gleichgesetzt werden mit Tattoofarben. Aber ich habe bisher, gut, die haben wahrscheinlich auch Weihnachtsferien, ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Wenn die sich melden, kann ich das dann gerne mal dann bei Gelegenheit dann bei Instagram mal raushauen oder so, was auch immer, oder an dich auch weitergeben. Ihr habt da jetzt auch nicht einen Ansprechpartner oder was auch immer, sondern.
Also die halten sich natürlich gerne sehr bedeckt, weil.
Wie wurde das denn überhaupt an euch herangetragen? Wie habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Seid ihr ständig
halt
auf europäischen Kommissionsseiten, ne? unterwegs und
Der Gesetzentwurf ist halt auf den Weg gebracht worden. Dann ist das halt an die typischen Stellen gekommen, die davon Wind bekommen haben, und dann wurde halt. Es ist ja im Tätowieren schon so, es gibt zum Beispiel eine Vereinigung für Tattoo-Sicherheit, Tattoo-Safety. Das ist eine große Vereinigung von Suppliern weltweit, die Tattoo-Farben herstellen und Supplier sind. Die sich zum Beispiel sehr schon mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen, wo es zum Beispiel darum geht, dass man so eine Art Warnsystem hat.
Mhm.
Das heißt, wenn es Probleme mit etwas gibt im Tätowieren, dass dann sofort Alarm geschlagen wird, dass alle sofort Bescheid wissen.
Mhm.
Das gibt es schon eine ganze Weile. Es hat auch keinen staatlichen Hintergrund. Das ist eine Sache, die von den Firmen selbst ins Leben gerufen worden ist. Das heißt, da kommt man kriegt alles mit. Auch diese Gesetzesentwürfe, die machen das ja nicht heimlich. Aber wenn man natürlich da schon immer mit beschäftigt ist, dann kriegt man das natürlich mit.
Mhm.
Ja, dieser Ansprechbar, also das, die halten sich natürlich bedeckt, aber ich kann auch verstehen, warum sie sich ein bisschen bedeckt halten, weil da fehlt ja auch ein bisschen, also
die Substanz, es ist
ja
nicht, um zu argumentieren vielleicht.
Ja, ja, nun gut, ne, denen fehlt natürlich auch das Wissen. Das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn ich meine, wenn es so einfach wäre, denen zu schreiben und zu sagen, hört mal, so und so und so sieht's
aus. Komm mal vorbei,
dann bräuchten wir keine Petition zu schreiben. Ne?
Ja, ja.
Also ob den ein paar Tätowierer irgendwoher dann schreiben und sagen, hör mal zu, warum, ne, wer ist denn hier der Ansprechpartner und können wir mal darüber reden, das interessiert die ja gar nicht. Ne? Das ist ja, ich sag mal blöd gesagt, wir sind ja wahrscheinlich sehen die uns als das Übel an. Ne? Und die wollen ja gar nicht mit uns reden, so gesehen. Ne? Als Tätowierer steht man da ja eh immer so. Ne? Es heißt ja dann auch, es gibt auch Leute, die jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Petition sagen, ja, jetzt wollt ihr, dass wir euch den Arsch retten.
Ja.
Aber das ist ja genau das Problem. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand den Arsch rettet, aber es geht ja darum, dass wir vielleicht einfach mal gehört werden und man mal vernünftig darüber reden kann.
Ja.
Ne? Das ist so ein ganz klein bisschen so, als hättest du mit jemandem Streit. Und du möchtest das gerne klären und derjenige sagt die ganze Zeit, nee, ich rede nicht mit dir.
Ich gehe nicht ans Telefon, ja.
Also es ist ja nicht zielführend.
Ja.
Und es ist halt auch sehr mies. Ne? Also wenn man jetzt irgendwas klären möchte und der andere sagt immer so, nee, ich rede nicht mit dir. Das ist ja keine gute Basis. Ne? Und da geht es ja bei dieser ganzen Petition drum. Also
wo ich ganz kurz gestolpert bin, gerade am Anfang, als ich das erste Mal überflogen habe, diese Petition, der Jörn steckt dahinter. Der hat das so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Er ist Tätowierer seit, ich glaube, 34 Jahren.
Ja, das kommt hin.
Ungefähr. Und ist Chef, CEO, wie sagt man, von Magic Moon.
Ja, ganz genau.
Tattoo Supply. Meine erste Reaktion war, ist das denn so clever, dass sich jemand, der Tattoo-Farben verkauft, dahinter klemmt und sagt so, nein, das bitte nicht. Natürlich könnte man, glaube ich, denken, und das war auch meine Intention zuerst, und dachte so, ja, okay, da will einer sein Business bewahren. Aber das ist, der Gedanke greift natürlich zu kurz, weil er würde damit ja nicht nur sein Business sichern, sondern das Ganze tätowieren.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Das Problem ist, es gibt im Tätowieren, also zumindest gewisse Leute, es ist ähnlich wie früher in der Underground-Musik, es gibt immer denjenigen, der schreit Verrat. Oder Sellout, weil man immer irgendwie riecht, dass irgendeiner sich an irgendwas bereichern will. Der Jörn und ich, wir sind gute Freunde, waren auch mal nicht so gute Freunde. Das heißt, ich bin auch nicht immer seiner Meinung. Aber in diesem Fall ist es natürlich so, der Jörn ist zum Beispiel einer von den Leuten, der sich kräftig dagegen wehrt, aufgekauft zu werden. Der wirklich aus tiefstem Herzen möchte, dass das da bleibt, wo es ist, nämlich in unserer Szene.
Ja.
Natürlich hat er ein Interesse daran, Tattoo-Farben zu retten, aber er stellt zum Beispiel keine Tattoo-Farben fair her, er verkauft die.
Okay,
so, er verkauft sehr, sehr viele US-amerikanische Firmen, die zum Beispiel, was das Thema angeht, noch 10 Jahre hinter uns her sind.
Ja. Das heißt, dem ist im Prinzip noch scheißegal, was da eigentlich drin ist.
Denen ist das alles scheißegal. Ja. Und deshalb ist es ja jetzt noch nicht mal so, als ob der Jörn jetzt. Oder sagen wir mal so, der Jörn ist zum Beispiel bei diesen Firmen immer sehr darum bemüht, dass das dann halt alles nach europäischen Gesetzen abläuft. Das ist alles. Also da ist ein Riesenaufwand. Der Jörn, wenn der zum Beispiel eine neue Firma ins Programm nimmt, dann beschäftigt er sich sehr damit, dass diese Farben dann halt nach den europäischen Standards hergestellt werden, dass das alles, also der ist da sehr bemüht.
Ja.
Meiner Meinung nach oft viel zu bemüht, weil viele von den Amerikanern, um es jetzt mal
salopp
zu sagen, ziemliche Idioten sind. Die halt in so einer komischen, die leben in Amerika und denken, Amerika ist alles und alles außerhalb von Amerika ist nicht so wichtig, aber im Endeffekt freuen sich natürlich drüber, wenn unglaublich viele Flaschen nach Europa
wenn das Geld dann rüber geht. Ja.
Aber die haben immer so diese Mentalität, was bei uns gut ist, das muss ja auch für andere gut sein. So, und der Jörn ist immer sehr, sehr darum bemüht, das zum Beispiel auch alles hinzubekommen, dass das dann so gemacht wird, dass es hier alles gut ist. Das heißt, der steckt da schon eine Menge Arbeit rein. das alles vernünftig zu machen. Und diese Geschichte ist natürlich für den jetzt, natürlich liegt es auch daran, dass er weiterhin seine Farben verkaufen will, aber er ist natürlich auch einfach als Tätowierer, genau wie alle anderen Tätowierer, schockiert, ne, ja, darüber.
Ja.
Und ganz ehrlich, einer muss es tun. Mhm. Ne? In diesem Fall ist es der Jörn.
Ja.
Der steckt da auch unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Energie rein, was ich mich schon darüber wundere, wie viel Energie man haben kann, wenn man schon noch so eine große Firma führt und dann aber auch noch so viel Energie hat, das zu machen. Der beschäftigt sich ja fast mit nichts anderem mehr.
Ja.
Ne? Also so. Ne? Also man muss ja nicht jedem immer das Negativste unterstellen. Ne? Man kann ja auch einfach sagen, oh, da ist jemand,
der. Ich sag ja, mein erster Gedanke, der war erstmal instinktiv so und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, Moment mal, nee. Der Gedanke, der Reflex ist, glaube ich, relativ natürlich.
Ich glaube, das liegt bei uns beiden auch daran, dass wir auch aus einer Underground-Musikgeschichte kommen, wo halt
wir sind da tatsächlich so
sozialisiert, Integrität, ne, halt immer eine Rolle spielt. Ja. Und wir riechen natürlich immer sofort, dass da macht einer das nur, weil er so. Aber ganz ehrlich, ich bin ja nicht ganz unähnlich, aber ich finde, manchmal muss man so ein bisschen mal seinen den Verschwörungsmantel an die Wand hängen und einfach mal sagen, okay, da ist jetzt einer, der will einfach nur was Gutes machen. Und von mir aus, wenn er danach mehr Geld verdient, soll es mir auch egal sein. Wenn er uns den Arsch rettet, dann vielen Dank, ne? Das muss man ja auch mal sagen, ne?
Sehe ich genauso, wie gesagt.
Und der kriegt ja nichts für die Unterschriften, ganz im Gegenteil. Der gibt da ganz schön viel Geld für geradeaus, ne? Und der DOT ist natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, an der ganzen, diese ganze Kampagne zu wuppen mit Geld und sowas alles. Aber die Leute, die da jetzt hinterstecken, die haben ja gar nichts Böses im Sinn, ne?
Malen wir mal den Teufel an die Wand. Ihr kriegt oder die 50.000 und eine kommen nicht zusammen. Das Ding geht irgendwann, wird einfach durchgewunken in Brüssel oder sonst wo. Und diese beiden Pigmente sind verboten. Welche Szenarien würden daraus resultieren? Szenario A wäre, Tätowierer würden diese Farben oder alle Farben, die daraus resultieren, nicht mehr benutzen. Möglichkeit B oder zweite Möglichkeit wäre, Tätowierer würden sich in Deutschland das Zeug aus Amerika irgendwie holen.
Ja.
Wo aber tatsächlich dann irgendwelcher Mist drin sein kann und das Ganze eigentlich ins Negative verkehrt.
Da ist jetzt nicht unbedingt Mist drin. Es gibt natürlich gute und schlechte Firmen, ne?
Ja.
Es wird sicherlich einfach Leute geben, die sich dann ihre Farben holen, die benutzen. Es ist natürlich auch mal eine große Frage, inwieweit das dann auch tatsächlich zu einem Problem führt. Ne? Also sitzen dann irgendwelche Leute von irgendwelchen Ämtern und gucken sich Instagram an und gucken, ach guck mal, der hat auch Blau benutzt, da fahren wir jetzt mal vorbei. Ist natürlich eine Frage, was, also ich sag mal so, ne, es gibt.
Was würdest du denn machen?
Tja.
Scheiße, noch nie drüber nachgedacht.
Ah, die Frage
das
ist
muss,
gemein.
Das muss klappen, verdammte Hacke.
Es überlassen wir jetzt mal alles der Fantasie. Also jeder, der mich kennt, weiß, was ich dann mache und jeder, der mich nicht kennt, der muss es auch nicht wissen. Nee, weiß ich nicht. Also natürlich, ich würde es wahrscheinlich vielleicht auch so machen, ne? Ich würde mir meine Farben woanders besorgen, vielleicht auch. Der Punkt ist nur, das ist natürlich überhaupt nicht zielführend, ne? Weil diese ganze Farbenrettenkampagne zum Beispiel hat ja auch noch so eine Idee, dass man halt anstatt sich das verbieten zu lässt, einfach das Ganze verbessert. Also dieser Anspruch, den der Jörn da hat, zum Beispiel, dass man dann halt daran arbeitet, dass die Pigmente aufbereitet werden, dass die besser sind, noch besser sind.
Ja.
Das ist natürlich ein viel geilerer Ansatz. Ne? Man kann sagen, ey Leute, wir wollen das besser machen. Das wäre natürlich mein Traum von einer Lösung.
Ja.
Die andere, ey, keine Ahnung, ne? Ich meine, das Tätowieren hat sich schon extrem verändert, wer weiß, ne? Vielleicht sitzen wir irgendwann da und benutzen nur Schwarz, bis sie dann kommen und sagen, Schwarz ist auch nicht okay, ne? Das ist ja auch mein größtes Problem dabei ist ja jetzt auch nicht das Grün und das Blau, sondern was mich halt erschreckt, ist die Tatsache, dass man einfach irgendwas entscheiden will, ohne das wissenschaftlich begründen zu können. Das Lustige ist ja, die haben ja nicht, die haben ja keine wissenschaftlichen Argumente. Lustigerweise haben wir wissenschaftliche Argumente. Natürlich jetzt auch nicht Millionen Studien, aber wir haben natürlich schon, auch Leute, die jetzt auch für den DOT Chemiker arbeiten. Also da ist natürlich schon eine gewisse Arbeit passiert. Also das heißt, wir haben schon Argumente. Ja. Und die haben vom Prinzip her keine wirklichen Argumente. Die wollen das einfach nur, also das ist Willkür. Und ich meine, ich bin ein alter Punker. Das regt mich allein schon auf.
Voll, ja.
Also selbst wenn ich nur schwarz benutzen würde, würde mich das aufregen, dass irgendjemand kommt und sagt, nee, das geht jetzt nicht. Ne?
Das ist ja das Krasse. Ne? Wenn ich Leuten auch, die damit nichts zu tun haben, in den letzten 2-3 Wochen oder so das Thema mal kurz angeschnitten habe, spätestens bei dem Argument, dass Parameter angewendet werden, die für Haarfärbemittel gelten. Ja. Also selbst Leute, die mit Tätowieren nichts am Hut haben, die schütteln da schon den Kopf und sagen, wer entscheidet denn sowas?
Ja.
Ne? Und es sind einfach zwei komplett verschiedene Sportarten, die zufällig im selben Stadion stattfinden, aber das war es dann auch.
Ja, und jetzt nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das wunderschöne Rauchen. Das ist mein allerliebstes Beispiel. Wo wir alle wissen, wie unfassbar schädlich es ist. Ne? Und ich meine, da muss man wirklich nicht mehr diskutieren. Selbst die großen Zigarettenfirmen diskutieren nicht mehr darüber, dass es wirklich, wirklich schädlich ist. In vielerlei Hinsicht. Du kannst immer noch Zigaretten kaufen. Die sind unfassbar teuer und es ist ein fieses Bild drauf.
Ja.
Aber du kannst sie immer noch kaufen. So, und dann wird der Politiker sagen, ja, wir wollen den Bürger ja nicht entmündigen und wir wollen dem Bürger ja auch die Möglichkeit geben, er muss sich der Gefahren bewusst sein, aber er darf ja trotzdem rauchen. Tätowierfarbe verbieten, ach, übrigens könnten wir mal eine Tätowierfarbe verbieten. Also komplette Entmündigung, ne? Das ist ohne, also da ist ja noch nicht mal, ey Leute, das und das ist jetzt vielleicht, also die haben ja gar keine Argumente. Ne, also das heißt, sie können ja nicht sagen, wir verbieten das aus dem und dem Grund. Und das ist halt das, was mich nervt. Es ist halt sowas von unfair und willkürlich. Ne? Das ist es. Ne?
Du bist gerade schon auf diese Straße gebogen, wo sich verschiedene große Industriebetriebe oder was auch immer, börsennotierte Unternehmen breit machen, in Amerika speziell, dass Tattoo-Firmen aufgekauft werden etc. pp. Sowas ähnliches ist vor kurzem tatsächlich in mein Leben getreten. Ich meine, ich hatte, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt 3 oder 4 Podcasts veröffentlicht von Zuerst war die Haut. Und ich meine, man sieht das auf Instagram. Wir folgen da knapp 700 Leute. Die Abrufzahlen sind deutlich höher, kann ich jetzt mal sagen. Also da war ich auch positiv überrascht. Aber eigentlich ein total kleines Licht. Dann hatte ich vor kurzem noch die Tattoo-Legenden Christian Wahrlich in St. Pauli-Ausstellung miteröffnet von meinem Freund Ole Wittmann, der das Ganze kuratiert hat. Und das hat wohl auch irgendjemand mitbekommen. Und dann bekam ich halt eine E-Mail von einem großen Chemiekonzern, die da so eine Untersektion gegründet haben. Ich werde da jetzt keinen Namen nennen, weil für ihre schlechten Anwälte sind solche Unternehmen ja nicht gerade bekannt. Und die sind an mich herangetreten und sagen so, ja, wir können uns ja mal unterhalten und so weiter und so fort. Und ich bin ein netter Mensch und habe gesagt so, ja, habe den zurückgeschrieben, wir können uns da gerne mal unterhalten. Allerdings möchte ich direkt anmerken, dass ich da eine gewisse Diskrepanz sehe zwischen deren rein kommerziellen Interesse, die machen so Tattoo-Pflegeprodukte, und meiner Intention, überhaupt einen Podcast zu machen. Und dann habe ich auf eine Antwort gewartet und das kam dann auch. Und dann kam aber noch eine E-Mail, auch aus der Richtung, aber von einer anderen Agentur, so einer Subagentur. Und da ging es sofort so, ja, was hast du denn für Zahlen und so, wir wollen Werbung schalten. Und da merkst du schon dieses Problem, weißt du, so, ich habe denen erstmal gesagt so, ey, wahrscheinlich ist das nichts für mich, aber irgendwer anders in der Firma kriegt das von denen mit. Und also das war so assi von der Seite anlabern im Prinzip. Und darauf bin ich dann auch tatsächlich gar nicht mehr eingegangen, weil da merkst du schon, wie da irgendwie die Zuständigkeiten sind und wie die generell ticken.
Ja, es ist ein bisschen dieses Ding, wir können jeden kaufen, ne?
Voll, können sie ja auch.
Ja, das
irgendwie,
ist
immer, ja, wenn sie das unbedingt wollen. Aber ja, und ich war da sehr erstaunt, ne, dass ich kleines Licht da sofort interessant für die war.
Ja, gut, aber du bist halt dann tatsächlich auch halt sehr Medien in den Medien gut vertreten. Ne? Die meisten Tätowierer zum Beispiel sind ja nicht so in den Medien vertreten wie du. Ne? Und deshalb bist du für die natürlich ein Ansprechpartner.
Ja, aber ich bin jetzt auch irgendwie, ich habe im Moment noch nicht mal unter Oliver Plöger ein Instagram-Profil oder so. Ich arbeite in den Medien, ich arbeite auch für öffentlich-rechtlich und so, aber ich mache dann auch viel hinter der Kamera oder so. Ich bin jetzt kein jemand, dem man folgt oder so. Ne? Klar, habe ich Kontakte.
Die suchen natürlich das Bindeglied. Ja. Ne? Die suchen das Bindeglied zwischen dem Tätowieren. Ne? Also ich meine, ich weiß, dass eine von den besagten Firmen, die du nicht nennen willst, zum Beispiel auch schon die Runde gemacht hat und natürlich bei Tattoo Supplies Beratung gesucht hat. Dass natürlich inzwischen auch schon DM und Aldi ihre eigenen Pflegelinien für Tätowierungen haben. Das habe ich immer mit so ein bisschen, mit so einem Lächeln, habe ich das immer
abgetan.
Abgetan, weil es mich nie so richtig interessiert hat. Ne? Also ich meine, wir haben früher allen Leuten Bepanthen empfohlen, das ist von, ne? Also Bayer? Nee, ist das Bayer? Nee.
Ich benutze die erst seit 25 Jahren, ich habe keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Also man hat ja auch eigentlich immer Dinge aus dem Nicht-Tätowieren entliehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, dann lass du doch alle Pflegeserien machen, weil ich meine, ne, also die Bepanthen stellt ja auch kein Tätowierer her. Und da habe ich gedacht, das tut ja, soll mir egal sein.
Ja.
Und jetzt kommt ja zum Beispiel, dass so Firmen auf einmal Interesse daran haben, zum Beispiel Tätowierfarben herzustellen.
Ja.
Und das Lustige ist natürlich, dass die dann zum Beispiel Beratung suchen bei großen Tattoo-Supplies. Und das Lustige daran ist ja, dass die meisten Tattoo-Supplies zum Beispiel Tätowierfarben verkaufen, aber eigentlich nicht wirklich unbedingt 100% wissen, was es damit auf sich hat. Ne, also es gibt in Deutschland ja zum Beispiel gar nicht so viele Hersteller von Tätowierfarben.
Ja.
So. Dann, also es gibt die Möglichkeit, dass die irgendwann wirklich anfangen, Tattoofarbe herzustellen. Aber ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die irgendwann einfach merken, dass es gar nicht so einfach ist. Und was damit alles verbunden ist. Ne? Weil zum Beispiel, wenn du Tattoofarben herstellst, dann musst du dafür haften. Also der Tattoo-Supply, der die Farben importiert, ist als Importeur genauso wie der Hersteller in der Haftung. Das heißt, das ist gar kein großer Spaß, Tattoofarben zu verkaufen und auch gar kein Spaß, die herzustellen, weil du bist in der Haftung. Und wenn irgendwas damit schief läuft, dann bist du echt fies dran.
Ja, und als großer Konzern noch fieser, weil
Da steckt ja auch viel mehr Geld dahinter. So, und dann denke ich mir die ganze Zeit so, wenn die mal auf den Punkt, auf den Trichter, weil die haben ja keine Ahnung davon, ist ja jetzt nicht, die haben
die wie soll man das sagen? Irgendwie wissen.
Die meisten Leute, die ich kenne, die Tattoofarben herstellen, sind Tätowierer.
Ja.
Oder sind Tätowierer gewesen.
Hm.
Die haben halt so, wie man früher, so wie ich auch Tattoofarben hergestellt habe, meine eigenen Farben gemischt habe. Und dann fangen die an, Farben zu mischen. Und dann verkaufen die ein paar. Und dann wird aus der Firma, wird die Firma immer größer. Aber am Ende des Tages sind es halt immer noch die Tätowierer, die die Tattoofarbe verkaufen.
Ja.
So, da steckt ja unheimlich viel so. Weißt du, das ist, kennst du diese Fernsehsendung, wo irgendwelche Südstaaten-Leute ohne Zähne Whisky im Moonshine brennen im Wald?
Nee.
Es gibt so eine Serie, die ist total lustig. Und es ist ja einfach so, dass
die wissen halt, wie das geht.
Da steckt halt, da ist ja nicht, da sind ja nicht fünf Chemiker, die da sitzen.
Genau.
Sondern das ist ja oft einfach wirklich langes
Trial and Error.
Ja, und vor allen Dingen langes Handwerk. Ne?
Genau, richtig.
Lange Handwerk.
Uropa hat gesagt, nimm den Hopfen. Warum, weiß ich nicht, aber
und
der hatte recht.
Und beim Tätowieren ist es auch nicht anders. Ja. Ne? Es gibt eine Liste, es gibt eine uralte Liste von Pigmenten, die fürs Tätowieren gut sind. Die hat ein Arzt erstellt, der war Kunde von Ed Hardy.
Diese das heißt, Liste das war ist, irgendwann in den 80er, 90ern?
Nee, viel früher.
Ach so,
früher,
in den 70er.
60er, glaube ich.
Ja, ja.
60er, 70er.
Ja.
Also das heißt, ist, das sind ja alles so Sachen, so, also das ist ja, wie soll man sagen, so ein überliefertes Handwerk, weißt du, so wie die das Rezept für die Soße, die von den Großeltern an die Kinder weitergegeben wird.
Ja.
Ne? Und dann so.
Und dann also auf das einmal heißt, kommt Müller an und will genau die gleiche Soße.
Genau. Und, ne? Und dann kommt jetzt
aber
irgendwie
für die
eine große Firma an und sagt, ja, wir würden gerne Tattoofarben herstellen.
Ja.
Und dann denken die einfach, dass man so ein technisches Datenblatt kauft von irgend so jemand, der einem sagt, hier ist übrigens das Datenblatt, wie man die Farben macht.
Genau, ich muss nur das machen, dann passt es.
Ne? Und ich glaube ganz ehrlich gestanden, dass das viele von diesen Firmen relativ irritieren wird, wenn die merken, was da für eine lange Tradition und was für ein Handwerk da drin steckt, von unserer Seite aus. Deshalb glaube ich, dass die gar nicht so relativ schnell abgeturnt sind. Dann macht man lieber Pflegeprodukte, ne? Weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma, die schon immer Pflegeprodukte hergestellt hat, jetzt ein Pflegeprodukt für Tattoos herstellt, das ist ja für die nicht ein wahnsinniger Schritt raus, sondern das ist dann macht man da noch ein bisschen Aloe Vera dran und dann macht man das noch und dann ist, ne, so. Das ist ja alles nichts außerhalb von deren Komfortzone.
Genau.
Ne? Aber wenn
was jetzt mich halt irritiert hat, ich hab dann mal die Produkte so in 100 Milliliter runtergerechnet und umgerechnet, so mit Bepanthen, die ich seit über 20 Jahren benutze, das ist halt alles doppelt so teuer. Ne? Das ist nicht 10% oder 20% teuer, das ist fucking doppelt so teuer. Ne? Und dann guckst du dir den Instagram-Auftritt an und so und geile Fotos, schöne Videos, so. Ja klar, wie wird das denn bezahlt?
Ja klar.
Ne? Und also was sollte diese Feuchtigkeitscreme besser machen als eine Nivea oder so? Ich habe keine Ahnung. Für mich.
Ich meine, wenn man, ich denke, dass wir beide da so unsere Berührungsprobleme haben mit dieser ganzen 6 Millionen Cremes. Ne, so, aber ich meine, das funktioniert ja lustigerweise. Ne? Es gibt ja Menschen, wenn du denen sagst, die Creme ist besser als die Creme, dann werden die auf jeden Fall kaufen. Es ist mir auch, im Endeffekt ist es mir fast egal, weil das ist sowas, was hat immer außerhalb des Tätowierens stattgefunden.
Mhm. Ist auf dich schon mal jemand von einer großen Company zugekommen, ganz konkret und wollte deinen Rat oder ob du Interesse hast oder so? Oder wie bist du dann mit demjenigen umgegangen?
Nee, nicht wirklich.
Gar nicht.
Aber ich glaube, ich bin da auch nicht wirklich, dass denen nicht die Person, die ansprechen wollen.
Du strahlst das nicht wirklich aus, nee.
Nein, aber anders. Ich bin ja wahrscheinlich genau das, was sie nicht ansprechen wollen. Ne? Mhm. Also ich habe ja schon, also wie viele Anfragen ich von TV-Sendern schon abgelehnt habe, das ist schon.
Das würde auch nicht passen.
Also ich habe mal eins mitgemacht von TAF, da ging es um. Die Gefahren von zu Hause tätowieren. Und da war ich dann sozusagen der Fachmann, der dann befragt worden ist zu dem Thema. Da habe ich mich dann halt irgendwie gedacht, na, es ist eigentlich ein gutes Thema, ist ganz cool, da kann man zumindest so. Und mir war ja auch vorher klar, wenn ich der Fachmann bin, dass die mich nicht blöd aussehen lassen wollen, sondern die wollen mich ja gut aussehen lassen, weil ich bin ja der Fachmann.
Ja.
Also die sagen, zu Hause tätowieren ist ganz gefährlich. Fragen wir unseren Fachmann. Und dann muss ich was sagen.
Was
und dann
ist daran im Endeffekt gefährlich?
Bin ich ja, wollen die mich ja nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil.
Ja.
Und das heißt, ich wusste ja, ich kann meinen Punkt rüberbringen.
Ja.
Aber
war das am Ende so? War das am Ende so, dass
das war tatsächlich am Ende so.
Also
das Lustige an der Geschichte war, dass ich wurde halt gefragt, weil, also, es gab eine Sendung, die auch bei ProSieben, glaube ich, lief, wo jemand nach Hamburg gefahren ist und durfte sich da bei einem Typen, der selber zu Hause tätowiert hat, selber tätowieren.
Okay.
Der wurde begleitet von einem Kamerateam. Mhm. Dieser Typ kam aus Aachen. Und als man dann eine Sendung darüber machen wollte, über die Probleme von zu Hause tätowieren, ist der wieder in Erinnerung gekommen und man hat ihm gesagt so, hey, wir würden gerne was machen über die Probleme von zu Hause tätowieren. Du hast doch dich zu Hause tätowieren lassen. Willst du das nicht abdecken lassen? Und dann hat er gesagt, ja klar will ich mir das abdecken lassen.
Weil es scheiße aussieht.
Weil es natürlich auch nicht so toll ist. Und dann hat er irgendwie gesagt, wo möchtest du das denn abdecken lassen? Dann hat er gesagt, ja beim Andreas. Mhm. Und darum kamen die auf mich zu. Und das Lustige war halt, das Witzige war halt daran, dass derselbe Sender dafür bezahlt hat, dass er sich verunstaltet, ein Jahr später
das
hat derselbe Sender dann dafür bezahlt, dass er sich das abdecken lässt.
Ja.
Und ich musste betonen, wie schrecklich das ist.
Okay.
Ne?
Ja,
Also das war halt das Absurde daran, aber grundsätzlich war es für mich natürlich gut, weil ich diesen Punkt halt wirklich rüberbringen konnte. Und das ist auch, glaube ich, 10-mal ausgestrahlt worden. Immer, das ist ja nur so ein 3-Minuten-Ding.
Ja, ja.
Und das ist auch bestimmt 10-mal ausgestrahlt worden. Also mich haben immer wieder Leute und ich glaube, dass wenn sowas dann halt vielleicht auch den Zeitgeist trifft, den Nerv, ne, Gefahr.
Ja, ja.
Und dann kann man was da Positives zu beitragen, kann ich gut mit leben. Aber mich da auf einer anderen Ebene da irgendwie, habe ich da gar keinen Bock drauf.
Was natürlich im Nachhinein auch wieder nicht grotesk ist, aber schon so ein bisschen lustig bis absurd. Ich meine, vor über 20 Jahren hast du ja selber zu Hause auch tätowiert.
Ja, ja.
Hast du da, Aber du hast da wahrscheinlich, würde ich dir jetzt mal attestieren, schon einen anderen Blick auf Hygiene und sowas gehabt. Weil heutzutage dieses Zuhause soll ja auch immer so ein bisschen dieses Scratcher-mäßige dabei sein, so ein bisschen, oh, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Underground und machen unser eigenes ja. Ding.
Wobei das natürlich heute auch wieder einen anderen Ansatz hat mit dem Zuhause-Tätowieren, weil es da ja schon eine ganze Szene gibt. Weißt du, so dieses Ignorant-Style
ja, und ja.
Die ganzen Hipster-Kids.
Muss möglichst sitzen. Scheiße aussehen,
ja, ja.
So dann ist cool, ja.
Wobei man auch sagen muss, dass ich ja in einem Laden gelernt habe und dann für ein paar Monate zu Hause tätowiert okay. habe, weil
genau.
ich sozusagen, bevor ich dann meinen Laden aufgemacht habe. So richtig zu Hause habe ich, glaube ich, 5, 6 Tätowierungen gemacht, bevor ich im Laden angefangen habe.
Ja.
Aber nee, das ist auch nicht richtig. Oh, ein paar mehr. Aber ja, nur gut. Klar, man hat da
Aber du hattest da zumindest das Basiswissen schon drin.
Ja, und man hat sich da auch anders für interessiert.
Ja,
so,
ja.
Ne? Also ich muss sagen, dieses Scratcher-Ding Ich hab das nie als so wahnsinnig schlimm empfunden. Mhm. Ne? Es gab immer schon Leute, die zu Hause tätowiert haben. Es gibt immer schon Leute. Ne? Und im Endeffekt, was mich daran immer nicht so schockiert hat, ist im Endeffekt immer dieselben Leute, die sich sowas machen lassen.
Mhm.
Dann immer dieselben Leute, die drauf reinfallen, die dann irgendwann kommen, sich das abdecken lassen. Also das ist ja
der Running Gag des
Tätowierers. Der Running Gag eigentlich. Und es ja. ist, mir kommt es so vor, als ob das eine das andere ergibt. Also die Leute, die immer irgendwie was billiger kriegen wollen und ich habe einen Kumpel, der macht das zu Hause für viel weniger.
Hm.
Hey, tschö, dann geh zu deinem Kumpel. Ne? Also das ist so, ich glaube, da ärgern mich manche existierenden richtigen Läden mehr, weil die eine unethische Einstellung zum Tätowieren haben, als irgend so ein Scratcher,
ja.
ne? der... Ja. Der fällt für mich unten durchs Raster raus, weil das ist eh so. Ne? Also der zieht eine gewisse Klientel an.
Ja.
Und diese Klientel, wenn die in den Laden kommen und du sagst, das kostet 200 Euro, dann sagen die, was? 200 Euro?
Nein.
Ne? Also das ist so, weiß ich nicht, das kann man den Leuten auch nicht klar machen. Ne?
Ja, man spricht eine komplett unterschiedliche Sprache. Ja.
Ja, und das ist dann manchmal auch, denke ich mir so, ja, das ist immer die Frage, ob man sich dann, also das hat mich gar noch nie so richtig gestört, ne?
Ich schmeiß mal einen anderen Begriff in die Runde, der, glaube ich, in Amerika halt, ne? immer alles sofort größer als woanders. Es gibt dann einen relativ grassierenden Hype von Tattoo-Schulen. Das fängt, glaube ich, in gewissem Maße in Deutschland auch an.
Ja.
Hattest du da schon mal persönlich mit Berührung, Kontakt, irgendwas von mitbekommen?
Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen eine Anzeige gehabt für Tattoo-Schule auf Instagram, glaube ich,
aha.
in der Story.
Also wurde dir angezeigt?
Ja, und dann bin ich da drauf gegangen, weil ich mir dachte, mal gucken, wer diese Tattoo-Schule gibt. Und der Tätowierer, der das da gegeben hat, der hatte dann so 500 Follower.
Ja.
Was jetzt nicht unbedingt
da, was über die Qualität des Tätowierens eigentlich nichts aussagt, nicht aber aussagt, ich weiß, worauf du
hinaus. Aber es ist natürlich... Ich habe mir die Tätowierung angeguckt und gedacht, ja, jetzt weiß ich auch, warum man nur 500 Follower hat. Tattoo-Schulen ist, das ist schrecklich natürlich. Ne? Als ob wir nicht genug Tätowierer hätten. Aber das Lustige ist natürlich an den Tattoo-Schulen, es ist ja selten, es sind ja nie wirklich namhafte, gute Tätowierer, die das machen, sondern es sind immer die Leute, die eh schon den Fuß nicht auf, den Bein nicht auf den Boden bekommen und dann sich denken, boah, wenn ich dann so ein paar Idioten habe, die ich ausbilde, dann geben die mir noch Geld. Ne, also das ist ja...
Man könnte es vielleicht auch andersrum. Ich habe letztens einen Podcast gesehen von Books Closed, Andrew Storz aus Amerika, Gruß an dieser Stelle, er wird es nie mitbekommen. Der hat, glaube ich, im Interview mit Justin Weatherholz, ich glaube mit ihm, mal so die These in den Raum geworfen, so, ja, aber wenn diese Tattoo-Schulen eh kommen, warum macht man es nicht selbst? Worauf ich hinaus will, wäre das für dich total abstrus, dass du selber eine Tattoo-Schule aufmachst und dann wird vielleicht ein Hennes einmal die Woche kommen und irgendwas über Maschinen erzählen und Olaf Lobe würde was zu japanischem Hintergrund erzählen. Eine gute Tattoo-Schule halt.
Nee, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Wir haben ja genug Tätowierer, ne? Also ich würde zurzeit lieber eine Schule für Elektriker aufmachen.
Handwerker generell.
Hast du schon
mal versucht,
einen Elektriker zu bekommen? Wie lange das dauert?
Schwierig.
Schwierig. Ja. Also, alle Elektriker werden bitte. Nee, aber es ist ja so, wir brauchen ja keine Tätowierer gerade. Ne? Also gerade in diesem Moment haben wir ja genug Tätowierer.
Ja.
Deshalb würde das für mich überhaupt nicht in Frage kommen.
Aber lass mal,
ich sag mal so,
lass mal den kommerziellen Aspekt da weg. Stell dir mal vor, das wäre nicht so. Das wäre noch wie vor 10 Jahren. Es gäbe eine ganze Menge Tätowierer, aber jetzt nicht in dem Übermaße wie im Jahr 2019 oder im Jahr 2020. Grundsätzlich der Gedanke, warum ist der für dich immer noch so absurd?
Ja, ich... Also grundsätzlich ist der Gedanke natürlich absurd, weil ich mit einem anderen Tätowieren sozialisiert worden bin. Hm. Ich bin mit einem Tätowieren sozialisiert worden, wo man nichts verrät, wo man keine Geheimnisse verrät,
ja,
wo man Dinge von einem zum anderen wieder weitergegeben werden und man sowas einfach nicht weitergibt. Hm. Und das wird alles, ne, also man, man hält den Kreis klein. Hm. Wo man teilweise gewisse Sachen nur über Empfehlungen bekommen hat.
Ja. Ne?
Und so. Also daher ist eine Schule für mich natürlich total absurd. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, wenn das vernünftig wäre, dass das keine Sache wäre. Aber wie gesagt, das große Problem ist ja gerade so, also wir haben so viele Tätowierer und irgendwie jeder, der 10 Tätowierungen gemacht hat, die gut waren, hat ja sofort einen Auszubildenden. Ne? Also das ist ja auch so, dass das Wissen wird ja eh schon so dermaßen verwässert. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass Leute, Tätowierer, die ich kenne, die nette Sachen machen, die cool sind, die aber jetzt zum Beispiel auch gar nicht besonders viel Wissen haben ums Tätowieren, sowohl geschichtlich als auch technisch und die ganzen Hintergründe, alles, eigentlich würde ich eher sagen wenig. Die haben dann aber einen Lehrling. Und dann denke ich mir so, wow.
Was erzählen die dem eigentlich?
Was soll der Lehrling denn jetzt lernen?
Hm.
Ja?
Wann hattest du deinen ersten Lehrling?
Was?
Wann hattest du deinen ersten Lehrling?
Uff, meinen ersten Lehrling. Vielleicht, da ich den Laden vielleicht 5 Jahre auf oder so.
Mhm. Meinst du, da gab es schon alte Biker, die gesagt haben, boah, guck mal, der Andreas, jetzt hat der schon einen Lehrling.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja gerade in den ersten Jahren sehr angestrengt, ne, das gut zu können.
Hm.
Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Tätowieren, bevor ich angefangen habe, schon beschäftigt.
Hm.
Also all die Bücher, die all die Leute oder 90% der Leute, die heute Tätowierer sind, noch nicht mal wissen, dass es diese Bücher gibt. Die hatte ich ja schon alle gelesen, da war ich noch kein Tätowierer.
Hm.
Ne? Also
ja, ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch schon ganz anderen Niveau mit beschäftigt.
Ja.
Ne? Also die standen schon alle in meinem Regal. Ne?
Hm.
Also ich wusste auch schon, wer die Leute sind, bevor ich angefangen habe zu tätowieren.
Hm.
Und natürlich technisch und so, das sind natürlich Sachen, die, das kommt natürlich durch dann Erfahrung. Also klar, ich habe natürlich, aber für mich ist natürlich auch so eine Sache, wenn jetzt jemand bei dir arbeitet und du bildest den aus und du lernst, dann lernt er ja automatisch auch mit.
Hm.
Ne? Also wenn er interessiert ist. Also wenn er wirklich Interesse hat, dann lernt er ja mit. Ne? Bedeutet ja, dass wenn er dann bei dir bleibt, einfach derjenige dann ja auch, ne? Wenn du dann irgendwie was gelernt hast, irgendwas erfahren hast, dann kann er das ja auch erfahren. Ne? Das ist ja schon auch ein Prozess. Was so Tattoo-Schulen, ich sag mal so, ne? Es ist halt so eine Sache, das Tätowieren hat sich so sehr verändert, dass ich jetzt noch eine das Problem an den Tattoo-Schulen ist ja nicht die Schule, sondern bei den Tattoo-Schulen sind die Leute, die diese Schulen haben oder machen. weil die nichts können. Die können meistens nichts. Die, ja. die, ne, so. Also ich sag mal blöd gesagt, wenn jetzt ein Justin Weatherholz, Mike Rubendahl, wenn die jetzt sagen würden, oh, wir machen eine Tattoo-Schule, ne, dann wäre
daraufhin zielt ja auch so ein bisschen meine Frage
an. Das ist natürlich eine andere Nummer. Ne? Mhm. Ich sag mal so, dass es da 1000 Leute gibt, die sich darüber aufregen, ist auch klar.
Wenn so jemand oder wenn du weißt von einem Tätowierer, der echt gute Sachen macht und der auch ein netter Typ ist und so, wenn du aber wüsstest, dass der eine Tattoo-Schule besucht hat, würdest du den bei dir arbeiten lassen? Kackfrage, ne?
Na, nun gut, es kommt ja drauf an. Also, es müsste ja auch schon mal passen. Also, wenn ich mich mit dem unterhalte und ich merke, der hat sich auch ein bisschen mehr dafür interessiert, als nur, was er in der Tattoo-Schule lernt. Oder sagen wir mal so, er hat überhaupt das Verständnis, dass es da mehr gibt.
Ja.
Weil das große Problem
als Instagram. Mehr als Instagram.
Ja, und das große Problem ist ja so heutzutage, dass viele junge Leute, die tätowieren lernen oder Tätowierer werden oder Tätowierer sind, dass die ja gar nicht begreifen, dass Tätowieren ein bisschen mehr ist, als nur Leuten ein Bildchen auf die Haut zu machen.
Wenn dass so das Leute
eine Tradition
bei dir,
ist, ja. dass das alles, ne, dass das jetzt keine, dass
blöd dass gesagt, es nicht auf einmal
Cheyenne,
da war.
Cheyenne Hawk nicht das Tätowieren erfunden hat.
Ja.
Ne, also, dass es irgendjemand gab, der irgendwann mal die Magnum-Nadel zum Schattieren erfunden hat. Dass jemand irgendwann mal das und also wenn man, das ist ja das, was mich zum Beispiel so manchmal so flasht, dass es Leute gibt, die denken, dass sie außerhalb dieser Sache stehen. Ne? Das ist ein bisschen wie ein Typ, der sagt, ich mache Heavy Metal.
Aber hat von aber, Iron Maiden noch nie gehört.
Ja, und Black Sabbath doof findet. Und ja, sagt ja. so, ey, Black Sabbath interessieren mich, ich mache jetzt mal hier mein Ding. Der kann ja noch so sehr sein Ding machen, aber am Ende des Tages.
Man sollte es respektieren.
Ja, und er ist ja da, er steht ja auf den Schultern von denen. Ne? Ja. Also hätte Tony Iommi nicht die Gitarre tiefer gestimmt und Power Riffs erfunden, dann würde der Typ einfach kein Heavy Metal machen. Also da könnte er so viel machen, wie er will. Weißt du, was ich meine? Das ist genauso, du kannst den verrücktesten ungarischen Farbrealismus-Toni nehmen, der mit einer Cheyenne Hawk und Modulen wahnsinnig krasse Sachen macht. In seinen Modulen sind Nadeln. Die haben Leute erfunden. Und die Rezepturen für die Farben haben Leute erfunden. Die sind ganz woanders. Ja. Vor langer, langer Zeit.
Ja.
Das heißt, er kann ja noch so sehr tun, als hätte er irgendwas
damit nichts zu tun.
Damit nichts zu tun. Er hat ja was damit zu tun.
Ja. Gerätst du manchmal, ich nenne es jetzt einfach mal Konflikte, dass du vor Leuten stehst und merkst so, oder wo du auch mal aus der Haut fährst und denkst so, was redet der da so? Was ist das für eine arrogante Scheißattitüde? Kommt man da dann in so einen Belehrungsrhythmus oder Modus und denkt so, eigentlich müsste ich dem ja jetzt mit den Kopf waschen und sagen so, ey, pass auf. Du tust zwar so, als hättest du damit, genauso wie du das gerade eben gesagt hast, oder sagst du dann so, ey, weißt du was, fuck it, der wird es eh nie verstehen, let him go.
Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, da werde ich sehr viel ruhiger und das, ich muss das halt tatsächlich so mich davon abgrenzen. Ne, weil ich meine, macht mich ja auch nicht zum glücklicheren Menschen.
Das heißt, es gab und gibt solche Momente.
Es gibt total oft so Momente. Ne?
Wo auf Conventions, wo du sowas mitbekommst oder
ja,
so?
Ja, ich meine, ne, so, ob es jetzt Leute sind, die sich dann so aufspielen oder so, oder ne, so. Also Tätowieren ist ja immer schon ein Anziehungspunkt gewesen für Spinner, ne?
Und, sonst würden wir hier nicht sitzen.
Ja. Und das ist ja auch so, in manchen Spinner, den kann ich, also, ne, es gibt halt Leute, das kann ich halt gut ertragen.
Ja.
Und dann gibt es halt Leute, das macht mich wahnsinnig. Aber wie gesagt, so, ne, ich versuche dann natürlich auch an mir selber zu arbeiten und denken so, ey, das betrifft dich nicht. Du kannst jetzt den anschreien und im Endeffekt denken alle nur, du bist ein Arschloch und den Typen bringt es auch keinen Zentimeter weiter und dich bringt es mal gar nicht weiter. Ne? Und meine Idee ist natürlich einfach zum Beispiel jetzt einfach, ich denke, anstatt zu meckern, mache ich halt einfach was. Ne? Also ob das jetzt, wie gesagt, wir haben ja schon über die Convention gesprochen, so ne, wo man einfach eine Tattoo-Convention macht, wo man Leute arbeiten lässt, die man für gute Tätowierer und gutes Tätowieren hält und sagen, ey Leute, guck mal hier,
ja,
das ist auch gut. Hm. Ne? Oder halt, mein Plan ist ja, ich habe gerade Mietvertrag unterschrieben für
ein Museum oder eine Galerie. Für
mein kleines Museum, ja.
Ja.
Und das ist ja zum Beispiel auch, weil ich festgestellt habe, dass wenn du einmal mit Leuten redest, ein ganz normaler Kunde, lässt sich eine Tätowierung machen. Und du redest dann so ein bisschen, ne? Also das kommt gar nicht jetzt, dass du den Leuten irgendwie was predigst, sondern man kommt darauf zu sprechen und dann erzählst du davon und dann sagst du, ja, das kommt daher und, ne, und also gibst dem so ein bisschen geschichtlichen Abriss.
Ja.
Dann tut sich ja so eine Ebene auf und die schließt dich ja auch nie wieder. Mhm. Das heißt, dieser Kunde wird ja nie wieder vergessen, dass Tätowieren auch eine Kultur ist. Das heißt, du öffnest ja auch eine Tür.
Mhm.
Du sagst, guck mal hier, du hast jetzt eine Tätowierung bekommen, aber eigentlich ist eine Tätowierung ja auch nicht nur ein Bild auf der Haut, sondern Tätowierung ist auch irgendwas noch cooleres. Ne? Ich meine, ich mache ja mal gerne Musikvergleiche. Du kannst ein Lied hören und denkst, oh, ein cooles Lied.
Ja.
Schnippst mit den Fingern, cooles Lied. Und dann liest du was über die Band.
Ne? Das ist noch auf eine ganz andere Ebene.
Und dann macht es auf einmal pff,
ja,
ne? Und dann vielleicht liest du noch mehr darüber. Und dann gehen, ne, und dann kapierst du so, boah, der Song ist da und dann aufgenommen.
Ja, ja.
Und so. Und das sind ja Ebenen. Und ich finde, wenn du einmal die Tür aufgemacht hast bei jemandem, der wird ja nie wieder einfach nur denken, das ist ein blödes Bild auf der Haut. Ne? Und genauso ist es ja, wenn mit dieser Idee vom, mit dem Museum, weißt du, die Leute gehen da rein und begreifen auf einmal, fuck, das ist ja viel mehr. Das ist ja gar nicht nur die Anzeige auf Instagram, sondern das ist eine Kultur, eine Geschichte. Guck mal, die pflegen ihre eigene Geschichte, die pflegen ihre eigene Kultur. Ne?
Mhm. Nehme ich kurz an die Hand. Es ist eine Lokalität, die ist frei geworden neben deinem Laden.
Genau,
direkt in der Sandkaustraße, direkt daneben?
Direkt daneben.
Direkt daneben. Und du hast natürlich eine sehr große Sammlung von Original Flash,
Flash
Paintings
alles, ja, ja,
und so weiter und so fort. Und du hast gedacht, so den Laden, den miete ich mal. Und quasi eine Dauerausstellung.
Also der ein Teil vom Laden ist sozusagen Büro und Lagerraum für den Verlag, wo ich die Sachen mache.
Für deinen dann Verlag Köhn Publishing.
Genau.
Ja.
Und dann ist hinten sind zwei Räume, da kommt meine Sammlung rein.
Ja.
Und vorne zur Straße, riesige Schaufenster, wunderschönes Ladenlokal.
Was war da vorher drin?
Architektenbüro.
Ah ja.
Wunderschön riesengroßes Schaufenster, riesengroßer, schöner Raum, da werden halt wechselnde Ausstellungen sein.
Das heißt, du machst eine Galerie?
Genau.
Mhm. Muss da noch groß umgebaut werden oder kann man
nee,
da im Prinzip so
es
rein?
Ist tatsächlich, das wird es einfach so bleiben. Es hat jetzt so ein bisschen runtergerockten Charme, aber der ist eigentlich ganz cool.
Mhm.
Also die Räume, wo die Sammlung reinkommen, die baue ich, die mache ich halt richtig schön mit sehr, sehr schönen Vitrinen und muss ja mit so Museumsglas und alles. Aber der vordere Teil, die Galerie, das ist, da muss gar nichts gemacht werden eigentlich.
Wann ist deine Eröffnung geplant?
7.3.
Mhm.
Eröffnen wir mit einer Ausstellung von allen Leuten bei mir aus dem Laden und einem Konzert von Shane Anholm.
Ah, der wird dann Akustikgitarre genau, wahrscheinlich spielen.
Und dem Stefan, der für mich arbeitet. Also so beide Tätowierer, die dann akustische Musik machen. Das kommt alles daher, weil der Shane Anholm kommt eine Woche vorher zu mir und wir sozusagen kategorisieren meine Sammlung. Also vor allen Dingen geht es darum halt, weil der ein unglaubliches Wissen hat.
Auch was alte Maschinen und
alte
so weiter.
Alte Maschinen, angeht. Altes Flash angeht. Ich meine, ich weiß, was ich da habe,
ja,
aber der kann halt nochmal immer zu allem nochmal
Zusatzinfo.
Das Salz, das Topping drauf
ja,
setzen. Und das ist natürlich für mich sehr interessant. Wir spielen dann noch ein Konzert mit meiner Band und ihm im Gefängnis in Aachen für die Insassen.
Okay.
Die vom Gefängnis machen halt immer Konzerte und eine von den Wärterinnen, die hat uns angesprochen auf der Convention. Die kennt den Stefan gut bei mir im Laden und hat
die gefragt, auch selber von euch tätowiert ist wahrscheinlich.
Hm?
Die auch selber von euch tätowiert ist wahrscheinlich.
Ja,
ja.
Und die hat das vorgeschlagen und die war natürlich von dem Shane Anholm auch sehr fasziniert, weil der ja selber nun auch eine Gefängnisvergangenheit hat.
Mhm.
Hat den auch angesprochen, der war natürlich sofort Feuer und Flamme, weil das glaube ich ein Riesenthema für den ist.
Mhm.
Ne? Weil der hat ja nun wirklich sehr, sehr viele Jahre im Gefängnis gesessen und ist danach Tätowierer geworden und dem liegt, ist ein großes Anliegen und darum kam dann die ganze Idee und da habe ich gesagt, pass auf, ich würde eh ganz gerne mit jemandem die Sammlung aufarbeiten.
Ja.
Weil ich möchte das halt auch gut darstellen. Ich möchte viel Text haben, dass die Leute auch lesen können und auch ein bisschen, weil manchen Museen hängt ein Bild und dann hängt da einfach nur
zwei Zeilen.
Und ich möchte das schon auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Ja.
Ja, und so. Also ab März geht's los.
Ja. Und was du jetzt auch, du hast mir mitgebracht, da vorne liegt es auf dem Tisch. Wir haben heute, glaube ich, den 27. Dezember.
Mhm.
Ist richtig, ne?
Genau.
Ja, genau. The Seven Mac.
Genau.
Der Außenstehende denkt, Magazin Nummer 7, was ist das? Du meinst natürlich auch 7er Magnum.
Ja, das ist halt ein kleines Wortspiel. Ne?
Ja, klar.
Also es ist die 7 Mag, das ist so die, also früher mal so die gebräuchlichste Magnum,
ja,
bevor alle angefangen haben, größere zu benutzen. Und es sind 7 Leute, die dran.
Okay, da ist.
Also es war so ein bisschen das Spiel mit Mag, also Magazin, dann aber auch mit Magnum, 7 Magnum und dem. Und es ist jetzt gar nicht, also ich bin halt der Herausgeber und kümmere mich um alles, aber es sind Olaf Lobe, Chris Detmar, Patrick Kietzel, Carlos von To Die For, Osti, bei mir aus dem Laden, Ralf Ostermöller, der Jens Gößling und ich.
Und das sind, glaube ich, nicht die Porträtierten, sondern das sind quasi die Redakteure dieser Ausgabe. Genau. Und die treffen auf andere Tätowierer oder schreiben über andere Tätowierer.
Ja, ganz genau. Also jetzt in dieser Ausgabe hat zum Beispiel der Chris Detmar hat den Jeff Zuck interviewt.
Einer meiner absoluten Lieblingstätowierer. Ich habe auch was von dem, ja.
Sehr, sehr gutes Interview. Tatsächlich echt richtig geil. Und die Idee war natürlich auch, wenn ein Tätowierer einen Tätowierer interviewt, dann ist es halt auch meistens noch ein bisschen so eine, also wenn jemand natürlich, ich meine, der Patrick Kitzel ist jetzt kein Tätowierer, aber er ist natürlich auch wirklich sehr intuit.
Patrick Kitzel ist der jahrelang das Tribal Tattoo
Fanzine gemacht hat
und jetzt Tattoo Today heißt, glaube ich.
Genau, macht er jetzt.
Ja, ein Tattoo-Magazin in der Version einer alten, ja, einer handelsüblichen Tageszeitung.
Genau, Tageszeitung,
ja. Schöne Idee. Vorher das Tribal Tattoo Magazin war, glaube ich, komplett schwarz-weiß, auch wie so ein alte Punkrock-Fanzines in den 80ern.
Genau, das war so der Style.
Genau, richtig.
Ja. Auch super schön.
Ja.
Immer sehr viel Liebe zum Detail. Ja, und das sind alles Leute, die mitmachen. Ich hatte die Idee schon eigentlich immer mal, aber es ist natürlich nichts, was ich jetzt alleine hätte machen können. Mal abgesehen davon wollte ich es auch gar nicht alleine machen. Ich fand es eigentlich schön, aus verschiedenen Bereichen Leute ins Boot zu holen, die dann halt einen Beitrag leisten können. Und halt einfach, ne, so auch wie gesagt, da die Idee ist natürlich auch einfach, hey Leute, guck mal, da ist Jeff Zuck, den kennt keine Sau, weil der ne, unterm Baum lebt.
Mhm.
Aber
der sieht auch mittlerweile aus wie ein Baum.
Genau. Aber das Interview ist natürlich richtig geil. Er macht geile Tätowierungen.
Mhm.
Den haben viele Leute hier auf dem Schirm und da ist natürlich einfach meine Idee, okay, dann, also ich meine, das war jetzt nicht meine Idee, dass der den Interview hat und das so, aber so habe ich mir das genau vorgestellt, ne? Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass der Chris sagt so, ey, ne, genau wie der Carlos de Daifo sagt, ja, der Julian Hetz ist einer meiner Lieblinge, finde ich total super, ich würde gerne was über den machen.
Ja.
Also die Idee ist so, den anderen Blick, ne, nicht diesen kommerziellen Blick so, ja, wer hat denn die meisten Follower auf Instagram, sondern hey, wer ist cool oder wer macht relevantes Zeugs, ne?
Ja. Ich finde es so lustig, in unserem ersten Gespräch, was wir, wie gesagt, am 7. September geführt haben, da geht es ja auch drum, um deine ganzen Baustellen, die du so hast. Und jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr später, 4 Monate später, hast du da schon wieder 2 Punkte irgendwie hinzugefügt mit der Galerie und dem Magazin, ja.
Ja, mit dem Magazin muss ich sagen, das läuft schon relativ lange. Aber dann ist es ein bisschen hängen geblieben, weil die Desi, meine Layouterin, meine Grafikerin mit dem Horikio-Buch doch viel mehr Arbeit hatte.
Mhm.
Und darum ist das Magazin dann so ein bisschen, das hätte eigentlich schon zur Aachen-Convention raus sein sollen.
Mhm.
Das war so ein bisschen der Plan, aber auf der anderen Seite, ne, so wie gesagt, wir haben ja keine
Deadlines.
Veröffentlichungs- Datum und kein, ne, also es ist jetzt geplant, dass in einem halben Jahr das nächste kommt.
Mhm.
Und, ne, also das ist halt auch so, das soll halt auch für keinen Zwang sein, ne, weil ich auch gemerkt habe, das natürlich sind alles Tätowierer oder Leute aus der Branche, das heißt, es nützt ja auch nichts, da Druck zu machen. Wir wollen ja, dass es einfach gut wird.
Eine Deadline gibt es aber doch, und zwar ist der 15.02., wenn ich mich recht erinnere. Da genau, startet die, nämlich, schließt die Petition für Tattoofarben retten, ist richtig, ne? Und bis dahin müssen 50.000 und eine Stimme zusammen sein. Wenn da jemand dran teilnehmen möchte, magst du noch mal eben kurz sagen, wo man das findet, welche Website und so weiter?
Ja, die die Webseite ist...
Hier ist sehr dunkel und Andreas hat seine Brille nicht auf der Nase.
Geil, ne?
Und auswendig weiß er es augenscheinlich auch nicht.
Nee, also sowas mehr kann ich mir nicht merken. www.tattoofarben.info.
Ja.
Also, vielleicht mache ich noch mal eben eine ganz kurze Zusammenfassung.
Ja.
Es geht bei der Petition nicht darum, dass ihr irgendwas durchdrückt, was schlecht für euch ist, sondern es geht darum, dass wir überhaupt unser Anliegen vorbringen können. Das heißt, überhaupt unsere Sache vertreten können. Ne? Also wenn man jetzt mal blöd ist, das ist Basisdemokratie. Wir wollen einfach nur gehört werden. Wir wollen einfach nur sagen, hey Leute, guck mal. Und wir wollen eine faire Entscheidung. Ne? Es geht nicht darum, dass wenn ihr da abstimmt, dass wir danach dann irgendwas benutzen, was giftig ist.
Ja.
Und ihr uns dabei geholfen habt, die Menschheit zu verderben. Sondern es geht wirklich einfach darum, dass wir, ne, das ist Basisdemokratie. Wir wollen wenigstens die Möglichkeit haben, uns zu rechtfertigen, beziehungsweise überhaupt
gehört zu werden,
vertreten.
Ja.
Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es dabei aber auch darum, das Bemühen, die ganze Farbgeschichte zu verbessern.
Ja.
Also einen Standard zu setzen, der höher ist als das, was überhaupt von uns gefordert wird. Und das will das Tätowieren. Das wollen nicht die anderen, sondern wir wollen das selber. Ne? Diese Initiative möchte auch gerne es durchbringen, dass wir an dem Standard für Farben arbeiten. Und an dem Standard kann dann später alles gemessen werden. Das heißt, es geht ja darum, das Tätowieren zu verbessern. Und da kann ja keiner was dagegen haben.
Danke dir, Andreas Köhn.
Gerne.
Ach so, ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich hatte es mir hier echt nur mal nebenbei kurz notiert, falls ich das nicht so explizit erwähnt haben sollte, die Folge aus dem September 2019, die ich mit Andreas aufgenommen hatte, wo es quasi mehr um sein persönliches Leben geht und so weiter und so fort, die kommt natürlich, also die lasse ich jetzt nicht hinten rüberfallen, die kommt dann irgendwann in der nächsten Zeit. Ja, vielen Dank für eure Zeit und wiederhören.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.